SRF 2 Kultur.
Nordkorea. Dieses Land ist wirklich ein Rätsel. Nicht erst seit Jungdiktator Kim Jong-un, der Welt mit Krieg und Raketen droht. Wenn man nur wüsste, was in den Köpfen dort vorgeht. In den letzten Jahren vor dem derzeitigen Säbelrasseln gab es ja eine zaghafte Öffnung. Tourismus im Embryonalstadium, aber eben, was wissen wir schon über Kultur und Gesellschaft Nordkoreas? Meine Kollegin Franziska Hirsbrunner hatte Gelegenheit, mit Brian Myers zu telefonieren. Der Amerikaner hat in Deutschland über nordkoreanische Literatur promoviert und er lehrt schon seit langem als Professor in Südkorea.
Nordkorea, ein völlig abgeschottetes Land? Ganz dicht, sagt Brian Myers, sei der Schutzwall nicht mehr. Es komme einiges aus Südkorea ins Land, DVDs zum Beispiel, natürlich illegal. Genauso illegal würden Fernsehgeräte aus China geschmuggelt, mit denen man dann auch chinesische Fernsehprogramme empfangen kann. Bloß erwischen lassen dürfe man sich nicht. Aber in Nordkorea sei alles, wirklich alles vom Staat dirigiert. Deshalb gäbe es auch keine Kultur im eigentlichen Sinn.
Es gibt nichts, was nicht vom Staat hergestellt wäre. Es ist nicht so, dass die Leute spontan zu irgendwelchen Versammlungen kommen und unter sich Gedichte vorlesen und Lieder singen. Sowas gibt's nicht. Alles ist kontrolliert und organisiert und zensiert. Und ob sie das auch für Kultur halten würden, weiß ich nicht. Also es ist überhaupt nicht, sagen wir, mit der Kultur zu vergleichen, die es in der DDR gab.
Eine gesellschaftspolitische und kulturelle Dissidenz fehlt völlig. Darin unterscheidet sich Nordkorea nicht nur von der ehemaligen DDR oder der Sowjetunion, sondern auch vom heutigen China.
Zum Teil liegt es an der herrschenden Ideologie des Nationalismus, der ja eine viel stärkere psychologische und vereinigende Kraft ausübt, als etwa der Kommunismus ausüben konnte. Der Staat wird in Nordkorea dem Volk der Nation gleichgesetzt, sodass man nicht gegen den Staat sein kann, ohne auch das Gefühl zu haben, Landesverrat zu begehen. Flüchtlinge haben mir erzählt, was für ein schlechtes Gewissen sie hatten, als sie den Fluss nach China überquerten. Und selbst die Flüchtlinge bewundern Kim Il-sung immer noch.
Der Nationalismus verhindert also individuelle, kulturelle und politische Initiativen in Nordkorea. Der Nationalismus sei aber auch ein südkoreanisches Phänomen, meint Brian Myers, wie der Bruch mit der Vergangenheit, der ebenfalls großen gesellschaftlichen Einfluss hat und den beide Teile Koreas vollzogen, nachdem Japan 1945 kapitulierte, der Süden Koreas amerikanische, der Norden russische Besatzungszone wurde. Die reiche Kultur Koreas vor 1945 ist schlicht vergessen.
Es ist ein nationalistisches Land und Nationalisten haben in der Regel mit der Tradition wenig am Hut. Und Nordkorea ist genauso wie Südkorea ein sehr gegenwartsbezogenes Land. Hier in Südkorea zum Beispiel gibt es keinen Geschichtsunterricht mehr an den Schulen, weil die Leute sich einfach nicht dafür interessieren. Und ich lebe hier in Busan, eine sehr große Stadt, die während des Koreakriegs eigentlich nicht zerstört wurde. Aber es gibt hier kaum Gebäude, die mehr als, sagen wir, 20 Jahre alt sind.
Und so gibt es eben zum Beispiel auch kaum eine Lesekultur. Nord- wie Südkoreaner lesen wenig. Ausgesprochen gesellig verbringen sie ihre Zeit lieber in Gesellschaft.
Dazu kommt noch, dass man in Nordkorea immer so eingebunden ist im politischen Leben. Es finden immer irgendwelche Parteiversammlungen statt oder Rallyes oder Übungen. Die Leute haben einfach keine Zeit, allein zu sein.
Wir schauen auf Nordkorea und verstehen, tja, wenig bis gar nichts. Was den Diktator Kim Jong-un, und vergessen wir nicht, dass er ja hier in der Schweiz zur Schule ging und angeblich sogar Berndeutsch spricht, was ihn an, was ihn umtreibt, was sein Volk im Innersten bewegt? Vielleicht wissen wir ein wenig mehr durch Brian Myers, den Experten für nordkoreanische Literatur, der ja in der letzten Stunde schon Einblick gegeben hat in das Kulturleben Nordkoreas bzw. dieses Nicht-Kulturleben, das eben die Gemeinschaft dort alles bestimmt. Wie sieht er, der schon lange in Südkorea lebt und als Literaturprofessor lehrt, der also näher dran ist als wir alle, wie sieht er die aktuelle Krise? Franziska Hirsbrunner konnte ihn telefonisch erreichen und dazu befragen. Und er sieht dieses alles vor allem im Licht des in beiden Korea grassierenden Nationalismus.
1945 wurde Nordkorea zum Arbeiter- und Bauernstaat. Seit 1945 herrscht dieselbe Familie mit derselben Doktrin. Einer Doktrin, so sagt Brian Myers, die nie wirklich eine kommunistische war, sondern erst verdeckt, später ganz offiziell, eine nationalistisch-militaristische. Die Shogun-Armee-zuerst-Politik prägt auch das derzeitige Säbelrasseln.
Nordkorea ist insofern mit einem faschistischen Staat zu vergleichen, als dass der Staat von Spannung lebt und von Krisen lebt. Der nordkoreanische Staat legitimiert sich durch die Behauptung, das stärkere Korea zu sein, das im Gegensatz zur Yankee Colony, also zu Südkorea, auch vollkommen autonom sei.
Diese Autonomie hat natürlich ihre Haken.
Auch wenn jetzt versucht wird, das Lebensniveau der Bevölkerung zu erhöhen, weiß das Regime ganz genau, dass vom wirtschaftlichen Wachstum kein politisches Kapital zu gewinnen ist. Südkorea ist so reich. Nordkorea weiß ganz genau, dass es Südkorea nie einholen wird. Deshalb muss ja das Regime immer die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf das lenken, was Nordkorea besser tut als Südkorea. Man muss immer die Aufmerksamkeit der Leute auf die nordkoreanische Macht lenken. Und dazu dienen ja diese Versuche, die Spannung zwischen den beiden Koreas zu erhöhen.
Und wenn man sich selbst ein Bild machen möchte von Nordkorea, wie stellt man es an? Es gäbe zwar mittlerweile einiges auf YouTube zu sehen, aber was Literatur betreffe, Brian Myers Spezialgebiet, so sei nichts ins Deutsche oder Englische übersetzt. Myers empfiehlt, ins Land zu reisen. Warum?
Es ist das Land, das von der Globalisierung vergessen worden ist. Ja, wenn man in Nordkorea ist, lebt man ohne Handy. Die Handys werden natürlich beschlagnahmt, sozusagen am Flughafen. Man bekommt die erst wieder bei der Ausreise. Und Zugang zum Internet hat man auch nicht, es sei denn, man benutzt den Computer im Hotel und man weiß, dass das alles überwacht wird. Aber ich war zum Beispiel das letzte Mal vor 2 Jahren 8 Tage lang in Nordkorea ohne Handy, ohne Internet. Und ich muss sagen, das war eigentlich sehr befreiend.
Als Student in Deutschland ist Brian Myers auch in der DDR herumgereist. Die Stimmung, die er dort antraf, sei nicht zu vergleichen mit jener heute in Nordkorea.
Man muss eigentlich sagen, der durchschnittliche Nordkoreaner ist eigentlich glücklicher als der durchschnittliche Südkoreaner. Wir haben hier in Südkorea eine sehr hohe Selbstmordrate. Und die Flüchtlinge, die ich getroffen habe, haben gesagt, ja, Selbstmord gibt es in Nordkorea sehr selten.
Und warum wirken die Menschen in Nordkorea glücklicher als in Südkorea?
Ja gut, wir wollen alle unserem Leben einen Sinn geben, nicht wahr? Und obwohl die Leute da wenig Geld haben, haben die alle das Gefühl, dass sie eine Rolle zu spielen haben. Also jeder muss da zusammenarbeiten, um diesen Endsieg, was in Nordkorea der Endsieg genannt wird, herbeizuführen. Und das bedeutet natürlich die Wiedervereinigung der Halbinsel unter nordkoreanischer Herrschaft. Hier in Südkorea gab es so ein Gesamtbewusstsein während der 70er und 80er Jahre, aber das gibt es hier nicht mehr. Und es gibt diese Nachfrage in Nordkorea nach einem Sinn des Lebens und dieser Sinn wird halt von der Regierung geliefert.
Gut gemeint ist noch lange nicht gut gelungen. Es hätte ein versöhnliches Stück Popmusik werden sollen, was der US-amerikanische Country-Star Brad Paisley und der Rapper LL Cool J zusammen aufgenommen haben. Weißer Country-Musiker und schwarzer Rapper. Das klingt gut. Die gemeinsam die unrühmliche, rassistische Vergangenheit ihres Landes thematisieren, klingt noch besser. Doch im Internet wird das Stück Accidental Racist bereits als schlechtester Song aller Zeiten betitelt. Dem Country-Star wird Geschichtsklitterung vorgeworfen.
Das Liedchen kommt harmlos daher, wie so manche dieser Country-Balladen, wie sie die amerikanische Hitparade rauf und runter dudeln. To the man that waited on me, and the Starbucks down on me. Aber diese Scheibe sei nicht als leichte Musik gedacht, lässt Brad Paisley seine Hörer wissen, Aber dass er sich gleich derart in die Nesseln setzt damit, hätte er wohl auch nicht gedacht. Und der Country-Musiker hätte wohl auch nicht gedacht, dass der Songtitel Accidental Racist gewissermaßen zur Self-Fulfilling Prophecy werden könnte. Der Song handelt von einem Mann, der in der Öffentlichkeit ein T-Shirt mit der Kriegsflagge der Konföderierten trägt. Die Flagge also, die für die Südstaaten steht, die im amerikanischen Bürgerkrieg unter anderem die Sklaverei verteidigen wollten. Als stolzer Rebellensohn bezeichnet sich der Ich-Erzähler Brad Paisley ebenfalls als Anspielung auf die Südstaatler. Und damit erntet er nun ebenso harte wie hämische Kritik. Stolzer Rebellensohn, bist du sicher? Fragt eine Bloggerin im Internet rhetorisch. Ist das so etwas wie stolze Tochter des Dritten Reiches? Paisley fühlt sich missverstanden. Ich würde keine Zeile ändern, lässt er uns wissen. Und muss nun eben damit leben, dass sein neuestes Werk bezeichnet wird als schlechtester Song aller Zeiten.
Als alleinerziehende Mutter dürfte Kermes wie alle Eltern mit diesen Fragen vertraut sein. Wie erziehe ich mein Kind? Welche Werte vermittle ich ihm? Und wie reagiere ich in Konflikten? Tja, wer kennt schon den Königsweg? Eher zweifelhaft allerdings, was jetzt aus freikirchlichen, aus evangelikal orientierten Kreisen kommt. Dort kursieren Erziehungsratgeber, die auf körperliche Züchtigung setzen. Teils sind es systematische Anleitungen zu körperlicher und psychischer Misshandlung von Kindern, auf dass diese schon früh lernen, sich der höchsten Autorität zu unterwerfen. Die Zürcher Beratungsstelle Infosekta hat einige dieser Ratgeber jetzt genauer untersucht und darüber hat Martin Lehmann mit der Psychologin Regina Spies gesprochen.
Regina Spies, Sie sind Psychologin und Mitarbeiterin der Zürcher Fachstelle Infosekta. Wie kommt es, dass Sie evangelikale Erziehungsratgeber unter die Lupe nehmen?
Wir haben festgestellt, dass es sehr problematische Literatur auf dem Markt gibt. Das sind vor allem Erziehungsratgeber, die in sehr konservativen evangelikalen Kreisen der USA entstanden sind und dann ins Deutsche übersetzt worden sind und dann auch sich immer stärker fanden in evangelikalen Gemeinschaften in der Schweiz.
Und das haben Sie als Mitarbeiterin von Infosekta 1:1 zu spüren oder besser zu hören bekommen?
Wir haben das vor allem über evangelikale Medien mitbekommen und auch über Rückmeldungen an unsere Fachstelle.
Von wem waren diese Rückmeldungen und was bekamen Sie denn da zu hören?
Es geht häufig darum, dass Verwandte häufig die Großeltern anrufen und sich erkundigen, weil sie merken, dass die Enkelkinder in einem Konflikt sind zwischen dem Glauben, den die Eltern pflegen, und den ungläubigen Großeltern. Es geht aber manchmal bei den Anfragen auch um körperliche Züchtigung.
Also eine Großmutter, ein Großvater, die bemerken, dass ein Enkelkind geschlagen worden ist. Was um Gottes Willen steht denn in diesen Erziehungsratgebern?
Also es gibt eine ganze Palette von Erziehungsratgebern. Jetzt bei diesen ganz problematischen ist Unterordnung das Prinzip. Der Gehorsam aufs Wort und die körperliche Züchtigung spielt bei dieser Abrichtung, muss man schon fast sagen, eine zentrale Rolle. Der Wille der Eltern wird quasi gleichgesetzt mit dem Willen Gottes.
Und was hat das denn mit der Bibel zu tun? Ich meine, mindestens das Neue Testament spricht ja vor allem von Liebe und nicht von Züchtigung und Gewalt, sei sie nun psychisch oder physisch.
Ich glaube, es ist vor allem das Kulturelle, was transportiert wurde und als christlich gelabelt.
Und solche Konzepte, ich sage das mal in Anführungszeichen, denen wird hier in der Schweiz und heute im Jahr 2013 nachgelebt.
Es gibt innerhalb von evangelikalen Gemeinschaften die Debatte, ob das richtig ist, ob man das soll. Und wir haben auch Rückmeldungen bekommen von Personen, die beratend tätig sind. Und die meinen, dass Eltern das vielleicht schon manchmal versucht haben. Ich glaube, die allermeisten, die diese Bücher gelesen haben, haben das dann nicht 1:1 umgesetzt.
Eltern, seien sie nun evangelikal oder nicht, die haben ja ihr Kind auch einfach mal gern. Bringt das die nicht in ein unglaubliches Dilemma, wenn sie sich einerseits an solchen Erziehungsratgebern orientieren, aber andererseits ihr Kind einfach lieben?
Ja, aus evangelikaler Sicht ist das natürlich ein Dilemma insofern, als Eltern ihr Kind zu autonomen Persönlichkeiten erziehen wollen, die selber entscheiden können, was für sie richtig und gut ist und eigene Wertmaßstäbe entwickeln. Und auf der anderen Seite wollen sie ja auch, dass das Kind zu einem Leben im Glauben geführt wird, weil es ja sonst verloren wäre. Und ein autonomes Kind kann sich ja immer gegen diesen Glauben entscheiden. Wenn man so tut, als gäbe es diesen Zielkonflikt nicht, dann sind es automatisch die Kinder, die mit dem Konflikt konfrontiert sind, und die können darauf nicht anders reagieren als mit Gewissensnöten oder mit Schuldgefühlen.
Man stelle sich vor, der Lehrer, der einen jahrelang in der Schule, auf dem Gymnasium unterrichtet hat, plötzlich wird er berühmt. Sein Bild in allen Zeitungen, er hat einen der wichtigsten Literaturpreise gewonnen. Gute Geschichte eigentlich. Im Falle von Jérôme Ferrari aber ist sie wahr. Der 45-jährige Franzose ist Lehrer, er unterrichtet derzeit Philosophie an einem französischen Gymnasium in Abu Dhabi und er hat im vergangenen Jahr den Prix Goncourt gewonnen, die wohl wichtigste Literaturauszeichnung im französischsprachigen Raum. Hans-Ulrich Probst, ist Jérôme Ferrari so etwas wie der Bestseller-Autor, der aus dem Nichts kam?
Nein, das kann man nicht sagen. Es ist sein 7. Roman. Es gibt auch schon einen auf Deutsch übersetzt, Wo ich meine Sehne ließ, eine sehr eindringliche Geschichte aus den Kolonialkriegen Frankreichs in Algerien. Also er ist in Frankreich schon ein bekannter Name, aber natürlich hat er auch selber den Goncourt sicher nicht erwartet. Also das ist schon eine Überraschung und für uns jetzt ein neuer Name.
Plötzlich ist die Öffentlichkeit eben groß bei so einem Preis. Das Buch, das da ausgezeichnet wurde, Le Sermon sur la Chute de Rome, ist jetzt auf Deutsch erschienen, Predigt auf den Untergang Roms. Wovon handelt das Buch?
Ja, das handelt von einer korsischen Familiengeschichte, aber der Ausgangspunkt, und das ist dieser etwas seltsame Titel, der nicht gerade nach Bestseller klingt.
Und nicht, auch nicht nach Korsika.
Und auch nicht nach Korsika. Der geht auf den Kirchenheiligen Augustinus zurück. Der hat im Jahr 410 diese Predigten auf den Untergang Roms gehalten, zu seiner Gemeinde in Nordafrika, in Hippo, als die hörten, dass die Westgoten Rom geplündert hatten. Und das war eine riesige Erschütterung, ein Weltuntergang sozusagen. Und Augustinus hat dann gesagt, und das ist das Bild, von dem Ferrari ausgeht, die Welt ist für einen Mensch. Sie stirbt, wächst auf und stirbt. Und das ist das, was Ferrari interessiert, der Wechsel der Welten. Also eine kommt, eine geht. Das alte Korsika ist untergegangen. Es hat einen Großvater eben, der alle diese Umbrüche vom Ersten Weltkrieg über den Zweiten bis zu den Kolonialkriegen erlebt hat und jetzt mürrisch noch das Alter erlebt. Und dann hat es zwei junge Leute, mit der eine Korsika aufgewachsen, der andere mit korsischen Eltern. Und die sind Philosophiestudenten in Paris, aber angeekelt, dass auch dort nur noch Journalismus und Kommerz und nicht mehr wirkliches Nachdenken stattfindet, und übernehmen drum eine Dorfkneipe. Das heißt, das die Café Bar au Village, das ist das Zentrum jedes Dorfes, übernehmen die und hoffen dort so nach Leibniz die beste aller Welten einzurichten.
Da ist also die kleine Welt in der großen Welt. Das klingt ja auch nach einem sehr ausschweifender Epik. Ist das so ein Roman im Stile der Amerikaner wie ein Franzen oder ein Gabriel García Márquez?
Nein, Jérôme Ferrari schreibt einen ganz dichten Stil. Das Buch hat 200 Seiten, obwohl es eben also verschiedenste Elemente kunstvoll miteinander verwebt. Diesen Großvater des einen, der Barsche Ranten, dann auch dessen Schwester, die wieder in Nordafrika Archäologie ist und da mit der arabischen Welt konfrontiert ist, eine Liebesgeschichte, die schief geht. Also es sind viele Welten und eben viele auch zu Ende gehende Welten, denn natürlich geht auch dieses Experiment mit dem Kaffee schief. Da wird zuerst viel Geld verdient mit den Touristen, mit lüsternen Serviertöchterinnen und kombiniert mit den alten Machos und Jägern aus dem Dorf. Aber am Schluss steht eine Gewalttat und eigentlich wieder die Zerstörung. Und ganz am Schluss baut er dann auch eben diese Predigt über die Vergänglichkeit, darüber, dass Gott eben dem Menschen nicht das ewige Leben, sondern die auf der Erde, sondern durchaus auch Umbrüche zugemutet hat.
Da schreibt wirklich ein Philosoph, einer, der wirklich in diesen Gedankenverschachtelungen zu Hause ist. Wie erlebt der Autor selber? Sie haben ihn ja getroffen. Wie erlebt er seinen Erfolg?
Ja, der erlebt ihn natürlich wunderbar, ein bisschen streng. Er muss jetzt zwischen Abu Dhabi und Paris oder jetzt bei einer Deutschlandreise und heute Abend liegt er ja in der Schweiz, viel hin und her reisen. Aber er wird sich treu bleiben. Er ist wirklich ein angefressener Literat. Er lässt sich auch Zeit mit seinen Büchern und schreibt wirklich eine umwerfend schöne Prosa und eben von tiefen Gedanken. Also das ist ein Wucht, dieses Buch, das muss ich sagen.
Oliver Sacks, berühmter britisch-amerikanischer Neurologe, er hat sich einen Namen gemacht, indem er den rätselhaftesten Anwandlungen unseres Gehirns ein menschliches Antlitz verlieh. Er hat uns erklärt in seinen Büchern, warum etwa ein Mann seine Frau mit einem Hut verwechselt, weshalb jemand sein eigenes Bein aus dem Bett werfen will oder wie ein tickgeschüttelter Chirurg erfolgreich diffizilste Operationen durchführt. Sein neuestes Buch heißt Drachen, Doppelgänger und Dämonen. Es handelt von Menschen mit Halluzinationen. Der Buchtipp von Wissenschaftsredaktorin Katharina Boxler.
Hazel R. schwebt. Sie schwebt ganz langsam zur Decke. Auch geistig hebt die junge Frau ab. Sie verspürt eine bisher nie dagewesene intellektuelle Schärfe. Als könnte sie jedes Problem mühelos lösen. Nur will ihr nicht mal ein Problem einfallen. Was Hazel R. viele Jahre zuvor in einem britischen Spital erlebt hat und Oliver Sacks nun beschreibt, ist eine Körperhalluzination, provoziert durch eine Heroinspritze, eine damals gängige Praxis gegen Schmerzen. Auch in seinem neuesten Buch verwandelt Oliver Sacks eine für viele Leser fremde und befremdliche Welt in Geschichten. Geschichten von Menschen, die hören, sehen oder riechen, was nicht ist. Trotzdem sind sie oft gar nicht so anders, als man gemeinhin annimmt. Sie wissen meist, dass die Inhalte ihrer Wahrnehmungen nicht real sind. Rosalie zum Beispiel, die alte erblindete Pensionärin, die am Charles-Bonnet-Syndrom erkrankt, Menschen in wallend morgenländischen Gewändern vorbeigleiten sieht. Oder Mrs. B., deren epileptische Anfälle immer mit einer Geruchsexplosion zu Ende gehen. Oder der junge, schwerverletzte Bergsteiger Joe Simpson, der nach einem schrecklichen Sturz von einer klaren Stimme geleitet nach Tagen aus einer Andengletscherspalte herausfindet. Jedes Gehirn, auch das Gesunde, kann unter großem körperlichem oder seelischem Stress zu halluzinieren beginnen. In schweren Bedrohungssituationen, bei hohem Fieber, unter extremem Schlafmangel oder andauerndem Reizentzug oder auch infolge massiver Eintönigkeit. Zu den Highlights des Buchs gehören bestimmt Oliver Sacks Beschreibungen seiner eigenen, drogeninduzierten Halluzinationen in den 1960er Jahren. Seine Experimente mit Cannabis, LSD, Morphium, Belladonna-Substanzen oder Prunkquintensamen, die ihn unter anderem historische Schlachten und das wahre Indigo sehen ließen. In der ihm eigenen liebevollen und einfühlsamen Art stellt uns Oliver Sacks Menschen vor, die kurzzeitig oder chronisch Erfahrungen mit Halluzinationen gemacht haben. Er schildert das Erleben der Betroffenen und berichtet über die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung. Doch Oliver Sacks blickt auch in die Vergangenheit, in die Zeit, als Halluzinationen und jene, die sie erlebten, oft noch kulturell eingebunden waren. Man denke an die Epileptiker der Antike und ihre heilige Krankheit oder an die mittelalterlichen Visionäre und Mystikerinnen. Oliver Sacks versucht den Halluzinationen, den mit ihnen assoziierten Schrecken zu nehmen, indem er mehrheitlich Menschen beschreibt, deren Halluzinationen hauptsächlich körperliche Ursachen haben. Das ist gut und zugleich auch schade. Wünschte man sich doch auch mehr über jene Menschen zu erfahren, die im Rahmen eines Traumas oder einer Psychose und damit auch einer Schizophrenie hören, sehen und spüren, was anderen verborgen bleibt. Ihr subjektives Erleben erhält selbst heute noch von Fachleuten nur wenig Beachtung. Obwohl der große Schweizer Psychiater Eugen Bleuler schon 1911 erkannte, dass die Stimmen, die seine Patienten hörten, eng mit ihren psychischen Zuständen zusammenhingen. Dass Halluzinationen, so bizarr sie auch sein mögen, durchaus sinnvolle Sinneswahrnehmungen sind.
Gestern wurde bekannt, dass die 35-jährige Bernerin Nora Schmid ab 2015 neue Intendantin der Oper Graz wird. Welche Pläne hat sie? Sie sei sich bewusst, dass sie ein sehr gutes Haus übernehme, sagte Nora Schmid, und sie wolle diese hohe Qualität gerne beibehalten.
Darüber hinaus möchte ich aber zunehmend dieses Opernhaus auch zur Stadt hin öffnen, denn für mich ist Theater auch immer eine Einladung zum Dialog. Ich wünsche mir, dass das in der Oper Erlebte zum Gespräch wird zwischen den Menschen in Graz. Und deswegen denke ich, dass für den Fall, dass nicht alle Menschen immer in die Oper kommen, die Oper halt auch in dem einen oder anderen Fall zu den Menschen gehen sollte.
Oper an ungewöhnlichen Orten also. Auch mal außerhalb des Opernhauses will die neue Intendantin in Graz realisieren. Nora Schmid war zuletzt leitende Dramaturgin an der Semperoper Dresden. Sie ist studierte Musikwissenschaftlerin und außerdem ist sie Betriebswirtschaftlerin. Graz ist ihre erste Stelle als Intendantin. Der chinesisch-französische Maler Zhao Wuqi, der am Dienstag im Alter von 93 Jahren gestorben ist, hinterlässt nicht nur ein beachtliches Gesamtwerk, sondern, wie so oft, auch einen handfesten Erbstreit. Einen mit vielen Episoden. Und dabei scheint auch der Umzug des Malers in die Schweiz 2011 eine Rolle zu spielen. Der Sohn Zhao Wuqis wirft seiner Stiefmutter jedenfalls vor, den Vater gegen dessen Willen von Paris an den Genfersee gebracht zu haben, bloß um in einem juristischen Streit ums Erbe die besseren Karten zu haben. Und die vor wenigen Monaten in Genf von ihr gegründete Fondation Zhao Wuqi sei primär ein Vehikel, um die Bilder zu verkaufen. Die Werke des Künstlers erzielten in den letzten Jahren auf Auktionen regelmäßig Millionensummen. Es geht also um sehr viel Geld.
100 Jahre Urwaldspital Lambaräne. Anlässlich dieses Jubiläums würde ich die Zeit in ihrer heutigen Ausgabe dessen Gründer Albert Schweitzer. Und das tut sie wie, Martin Lehmann?
Wie erwartet, kritisch. Die Wochenzeitung hält fest, der Orgelspieler Schweitzer sei zwar ein leidenschaftlicher Interpret und Fundraiser, aber kein wirklich großer Musiker gewesen. Der Bach-Forscher Schweitzer werde heute in kaum mehr einem Standardwerk über Johann Sebastian erwähnt. Vom Theologen Schweitzer sei bei genauer Betrachtung wenig übrig geblieben, jedenfalls in der evangelischen Theologie. Der Tropenmediziner Schweitzer sei schon zu Lebzeiten kritisiert worden und die Ethik von der Ehrfurcht vor dem Leben sei nicht zwingend alltagstauglich. Und dennoch gelte er zu Recht als Vorbild und humanitäres Idol des 20. Jahrhunderts, schreibt die Zeit, ganz einfach, weil er ein Mann der Tat war, weil er nicht nur redete, sondern handelte, weil er als junger Mensch beschloss, der Welt aus Dankbarkeit für seine relativ sorgenfreie Jugend etwas zurückzugeben und weil er diesen Entschluss auch umsetzte im Dschungelspital in Lambaräne. Viel Kritik und ein bisschen Pathos rund um Albert Schweitzer in der heutigen Zeit.
Viel Ambiance und ein bisschen Lokalkolorit gibt's dagegen im Bund zu lesen.
Kurz vor dem Kinostart von Ulrich Seidels Paradies Liebe porträtiert die Berner Tageszeitung jenen Mann, der Seidels Filme schneidet und also wesentlichen Anteil hat am Erfolg des österreichischen Regisseurs. Christoph Schertenleib. Seit über 20 Jahren ist der heute 55-jährige Berner, der selbst auch Filme dreht, Seidels Cutter. Und die beiden funktionieren mittlerweile wie ein altes Ehepaar, wie Schertenleib im Porträt sagt, und zwar im Guten wie im Schlechten. Christoph Schertenleib plaudert aus dem Regieraum, erklärt, warum der Prozess des Schneidens so wichtig und zugleich so schwierig ist und wie laut und heftig er sich manchmal mit Seidel streitet, etwa wenn es darum geht, aus 35 Stunden Material einen zweistündigen Film zu machen, beziehungsweise aus 90 Stunden eine ganze Trilogie. Nach Paradiesliebe folgen im Sommer nämlich auch noch Paradiesglaube und Paradieshoffnung. Ein erhellendes Porträt, nachzulesen im Bund.
100 Sekunden Wissen.
Utrecht ist ein beschauliches Städtchen, ähnlich von Kanälen durchzogen wie das nahe Amsterdam, aber noch viel gemütlicher. Und wenn man so durch die Gassen spaziert, kann man sich gut vorstellen, ja, hier lebt sich's friedlich. Was freilich nicht immer so war, hier aber beschlossen wurde. Heute vor genau 300 Jahren wurde nämlich mit dem Frieden von Utrecht der erste Friedensvertrag der Geschichte geschlossen. Elsbeth Gugger über einen Beschluss mit Langzeitwirkung.
Europa war im 16. und 17. Jahrhundert fast pausenlos ein Kriegsschauplatz. Europäische Fürsten versuchten zwar mehrfach Frieden zu schließen, aber mehr als eine kurze Verschnaufpause im Krieg wurde daraus nie. Dass es 1713 trotzdem gelungen ist, habe zwei Gründe, sagt der Direktor der Stiftung Frieden von Utrecht, Peter de Haan.
Europa failliet, niemand war der Stärkste, dus er was gekozen voor diplomatie.
Auf dem Schlachtfeld hat es zuvor immer einen Sieger gegeben, doch nach den spanischen Erbfolgekriegen war das nicht mehr so. Zudem war Europa pleite. Also wurde der Versuch, mit Hilfe von großen, alle Parteien einbeziehenden Verhandlungen Frieden zu schließen, unvermeidlich. So kam es, dass Anfang des 18. Jahrhunderts 100 Diplomaten samt ihrem Gefolge, Dienstboten, Köche, Kutscher, ins neutrale Utrecht reisten und sich dort auf niederländischem Boden zu ersten Gesprächen trafen. Die calvinistischen Stadtbehörden begriffen schnell, dass sie auch für Amüsement und Vergnügen sorgen mussten, wenn sie die Friedensunterhändler bei Laune halten wollten. Flugs schafften sie deshalb das Theater- und Musikverbot ab und drückten beide Augen zu, wenn die Diplomaten sich zwischen den Verhandlungen mit Huren und Strichen vergnügten.
Und das hat ontzettend gut gewirkt, weil dadurch juist kam eine Art Sphäre von Entspannung.
Die Taktik habe gut funktioniert, erzählt Bete de Haan. In der Stadt sei dadurch eine entspannte Atmosphäre entstanden, die mitgeholfen habe, diesen Friedensvertrag zu ermöglichen. 1,5 Jahre lang verhandelten die Diplomaten, meist im engsten Kreis, getreu dem Grundsatz, dass keine Verlierer übrig bleiben dürfen und die Macht gleichmäßig verteilt werden muss. Am 11. April 1713 war die Einigung eine Tatsache. Frieden nicht diktieren, sondern darüber verhandeln. Das Utrechter Beispiel machte und macht seitdem weltweit Schule, vom Wiener Kongress bis Camp David. Nur nach dem Ersten Weltkrieg hielten sich die Diplomaten in Versailles nicht an die Utrechter Grundsätze und erniedrigten die Deutschen. Ein fataler Fehler, der mit ein Grund war für den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.